Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße sowohl alle, die gezielt, als auch alle, die zufällig hier vorbeigekommen sind. Sie haben die richtige Veranstaltung gewählt. Mein Name ist Miriam Semrau. Ich habe die große Freude, Verena Lugert vorzustellen, die gerade ein neues Buch veröffentlicht hat mit dem Titel »Die Irren mit dem Messer«. Ich kann Ihnen versichern, das Messer haben wir nicht dabei, aber von den Irren werden wir eine Menge hören. Frau Lugert ist eine Journalistin, eine gestandene Journalistin, die ein Leben geführt hat, viele Jahre, wovon ich nur träume. Sie hat Reisereportagen geschrieben, hat im Merian, im Geo, im Stern veröffentlicht, hat teils in Hamburg und teils auf Bali, glaube ich, gelebt. Das klingt alles für mich nach einem kleinen Paradies. Und dann hat sie dieses Leben aufgegeben, um einen anderen Lebenstraum zu verwirklichen. Wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass ich schon als Kind immer genauso gern gelesen wie gekocht habe und mich dann nach der Schule entscheiden musste, eins von beiden zu machen, also entweder eine Kochausbildung oder Literatur zu studieren. Ich habe mir dann wirklich, das war beides 50-50, beides gleich gern, habe mich dann für Literatur entschieden und dann war ich in der Schiene drin, habe dann halt alles, ja, das kam dann die Journalistenschule und dann kam die Arbeit und da war ich dann total drin, habe aber immer gewusst, ja, irgendwann werde ich Köchin und dann kamen die Jahre und die Jahre und die Jahre und ich war noch keine Köchin und irgendwann dachte ich mir, ich muss es, wenn ich es machen will, muss ich es jetzt machen und zwar eine Ausbildung.
Und dann nicht irgendeine Ausbildung, sondern es hat dich dann direkt zu der Kochschule schlechthin gezogen.
Genau, ich war ja da 39 und es wäre ganz schwierig gewesen in Deutschland mit 39 als Lehrling in einer Küche anzufangen, die sehr gut ist. Ich wollte unbedingt natürlich eine sehr gute Küche, weil ich habe immer sowieso so viel gekocht und so gern, aber als ich mal in meinem ersten Sterne-Lokal war, wusste ich halt, also das ist jetzt nicht mehr was ich in Kursen oder in Büchern lernen kann. Ich muss in eine tolle Küche. Wie komme ich in eine tolle Küche rein? In Deutschland nicht mehr als Lehrling, die nehmen einen nicht. Und dann dachte ich mir, ich mache eine Kochschule und habe mich dann eben an diesem Le Cordon Bleu, das ist eine sehr gute Kochschule, beworben.
Und diese Kochschule hat einen Kurs angeboten für diejenigen, die es wirklich wissen wollen. In 7 Monaten zur Jungköchin. Wie viele Stunden hatte dein Tag?
Also ich bin immer 6:30 aus dem Haus und war nach 11 nachts daheim. Das war ohne Pause. Das war nur fensterlose Räume, halt die Küche oder der Hörsaal. Es war ohne Pause die ganze Zeit Praxissessions, wo man in 5 Disziplinen benotet worden ist. Also nach Gargrad, nach Hitze, nach Arbeitsorganisation. Die haben die Abfälle manchmal gewogen. Die haben uns das beim Brunoise schneiden, haben die mit dem Lineal geschaut, ob es 2x2 mm lang ist. Also, und das war jeden Tag 2-mal so eine Praxissession, die jeweils 3 Stunden dauert hat. Und dann auch wieder Küche 2-mal am Tag reinigen. 6 Tage die Woche und am Sonntag war frei. Also ich habe immer nie gewusst, welche Tageszeit ist oder welcher Tag ist heute überhaupt. Das war wirklich so ein Raumschiff. Und dann am Sonntag war frei, da hatten wir aber die ganze Zeit Uniformen gewaschen, gebügelt, gesäubert, geübt, Rezepte auswendig gelernt. Und ja, halt auch Schnitzen hat man geübt, also Pomme Cocotte, das waren so Spitzkuppeln oder man hat Champignons zu Blümchen geschnitzt und das musste man ganz schnell machen.
Und er hatte da, glaube ich, jeden Tag Prüfungen, ne?
Also, jeden Tag 2-mal.
Und die wurden dann auch benotet und am Ende ist das alles mit eingeflossen?
Mit eingeflossen, aber nach jedem Trimester, das war halt also so extrem gestaffelt, das waren 3 Trimester, aber auf 7 Monate total gekürzt. Nach jedem Trimester gab es eben ganz lange Prüfungen, die ganz lange gedauert haben und man hat da auch Hausarbeiten schreiben müssen über die Kartoffel und so oder über was anderes und hat Rezepte erfinden müssen. Dann gab es immer so wahnsinnige tricky Sachen zwischendurch, wenn die Examen auch vorbei waren, den Mystery Basket, das war so. Niemand wusste, was es ist und dann gab es für uns 13 einfach jeder so eine Wanne. Es gab natürlich sowieso immer diese Wannen mit den Zutaten, aber beim Mystery Basket war es irgendwas und man musste da auf Zeit irgendwas kochen, was sinnvoll ist, was total schwierig war. Was aber total sinnvoll ist, weil das muss man können. Also man muss einfach zeigen, dass man den Sinn, also es gibt ja wirklich Sinn hinter allem und den kann man auch lernen und dass man den verstanden hat. Also und da waren auch immer in dem Mystery Basket waren irgendwie so 1 oder 2 Zutaten, die totaler Schwachsinn waren und die mussten wir eben rauslassen. Muss man halt auch erkennen.
Ich meine mich zu erinnern, dass du darin eine Ähnlichkeit zum Schreiben sogar identifiziert hast.
Mhm, genau.
Im Schreiben heißt das, wenn man sich in einen Ansatz verliebt hat und den unbedingt weiterführen möchte, dann ist es ein Darling, es ist einem ans Herz gewachsen. Und manchmal verrennt man sich aber im Text und dann sagt man, ja, jetzt muss ich meinen Darling killen. Und das scheint in dem Mystery Basket ähnlich zu
genau.
sein.
Genau, bei Mystery Basket ist es so, das ist ganz, ganz schwierig, wenn da, ich habe, es wird dann im Buch beschrieben, als ich dann wirklich dann Köchin war in einem Restaurant, habe ich bei einem Wettbewerb mitgemacht und habe dann eben diese Wanne bekommen mit den Zutaten und da ist es dann ganz schwer, da waren auch so Zutaten da, die unbedingt dazugehört haben, also die waren eben nicht irgendein Witz, sondern, aber die musste man trotzdem raustun, um es von der Zeit her überhaupt zu schaffen und da wusste ich eben, also das ist so ein ganz klarer Fall von Kill Your Darlings, das wäre was ich gut könnte, was ich auch gut machen könnte, aber mir würde die Zeit nicht reichen, also kommt die Artischocke raus und das kam mir so ganz, 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 gibt es so einen Stephen King Satz, der sagt irgendwie, kill your darlings, even if it breaks your little scribbler's heart. Also wenn es dir sogar das egocentric little scribbler's heart, dann spricht er sogar von egozentrik, dass wenn man irgendwas an einem Satz, an so einer Satzarabeske zeigen will, wie toll man schreiben kann oder wie toll man was weiß und die führt aber nicht weiter, dann raus damit. Und da dachte ich mir immer, oh, also kill your darling, also auch wenn es dein kleines egozentrisches Kochherz irgendwie bricht.
Und es beschreibt jetzt schon, dass du doch auch unter Hochdruck in der Küche gelernt hast, Prioritäten zu setzen und dich zu organisieren.
Ja.
Das klang im Buch so an, dass das nicht immer so deine Stärke war.
Ich habe eine wahnsinnige Organisationsschwäche, komme überall zu spät und bin zum Glück immer Freiberuflerin gewesen. Also ich hätte mich unheimlich schwer in Organisationen einordnen können und habe auch nie ertragen eine Autorität über mir. Deswegen kam das einfach so zu dieser wirklich Leben, immer schon währenden irgendwie Freiberuflichkeit und eben auch gar nicht irgendwie so an Teamplay gewöhnt, höchstens mit dem Fotografen, wenn man mit dem unterwegs ist, aber und auch arbeiten, wann ich will, in der Nacht oder so. Und dann auf einmal, also ich hätte mich nie zwingen lassen, aber in der Küche war es auf einmal so, dass ich unbedingt wollte. Ich wollte also nach der Kochschule in eine tolle Küche, habe das geschafft und wollte da bleiben. Und bin da wahnsinnig an meine Grenzen gekommen, weil die waren entsetzt, ja, also von dieser mangelnden Organisation, von der mangelnden Struktur, von diesem überhaupt nicht bereit sein, mich unterzuordnen. Dass ich bin da wirklich richtig zerlegt worden und neu zusammengesetzt worden. In der Küche klappt es, im richtigen Leben kann ich das priorisieren und so weiter. Und das pünktlich sein noch nicht ganz so wieder einordnen, aber es war zumindest, also in der Küche habe ich da viel gelernt, persönlich auch.
Und das, obwohl in der Küche, so wie du schreibst, nicht jetzt unbedingt nüchterne, strukturierte Charaktere arbeiten, sondern eher Wildpferde, die du sogar als irre bezeichnest.
Ja, also es sind total unglaublich schrille Charakter, die da arbeiten in der Küche, weil die Küche ist wahnsinnig extrem, man arbeitet 16 Stunden, man hat also insgesamt vielleicht mal 5 oder 10 Minuten Pause, man steht die ganze Zeit mal, hat keine Zeit, arbeitet unter Hochdruck, das Adrenalin, das flutet den Körper, die Angst, man weint einfach so, irgendwie so, dann weinen auf einmal Leute in der Küche, so, ja, und so, klar, natürlich, weinen immer, und man schreit sich an, und total verrückt, aber trotzdem ist Struktur da, ach genau, und das ist so ein extremes Umfeld, das zieht extreme Charakter an, und deswegen ist es natürlich eine unglaubliche Charaktervielfalt und unwahrscheinlich verrückte Leute, die alle auch bestimmt in ihrem Privatleben nicht pünktlich sind und nicht organisiert, aber da klappt alles wie am Schnürchen, weil es organisiert ist wie im Militär, die Küche.
Du hast eine kleine Lesestelle vorbereitet, um zu demonstrieren, was für Charaktere da arbeiten. Magst du mal?
Genau, das war nicht an meinem Probearbeitstag, sondern wo ich dann schon Angestellte war, an meinem ersten Arbeitstag. Und es war schon irgendwie so gegen 5 und auf einmal habe ich wieder einen neuen Koch bestaunen dürfen. Auf jeden Fall steht da jetzt ein neuer Koch in der Schwingtür, um seine Spätschicht anzutreten. Blasse Haut, schwarzes, ein wenig zu langes Haar für einen Koch. Es ringelt sich rechts und links aus der Kochmütze heraus. Er hat den expressionistisch holzgeschnittenen Kopf eines Stummfilmstars auf, an dem Fritz Lang seine helle Freude gehabt hätte. »Hallo, hallo«, ruft er in die Küche hinein, dröhnend. Mit einem slawischen Akzent, der so schwer ist, dass er ein eigenes Gravitationsfeld entwickelt. Es ist Damian, 32, Bulgare, der Mann fürs Drama, fürs Abgründige, der im Grand Jeté über die Klippen des Wahnsinns springt und wieder zurück. Der psychologische Feinmechaniker, der weiß, welche Knöpfe er beim Gegenüber zu drücken hat, um weiß glühende Wut auszulösen. Ha, 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 macht er jetzt ein Operettenlachen. Er schmettert es in den Raum. Und dann beginnt er zu singen. Ich bin fasziniert. Der ist ja noch durchgeknallter als der Rest. Und das ist eine Leistung, denn die übrige Brigade hat ja schon einiges an Potenzial. Ich komme mir die ganze Zeit wie in einer Typenkomödie vor. Aber dass ich den Star des Ensembles erst jetzt kennenlerne. Damian singt weiter. Es ist das Lied aus dem Legoland-Film. Everything is awesome, everything is cool, when you're part of a team. Everything is awesome, everything is cool, when you're living your dream. Ich weiß nicht, was absurder ist, was er da singt. Wie er es singt, dieses Kinderlied, nämlich mit einem grotesk überzogenen Akzent. Everything is awesome, everything is cool, mit einem tiefen Timbre. Wie er es gestisch untermalt, triefend vor Ironie, nämlich böse lächelnd, die Arme ausbreitend, als wolle er uns umarmen. Wenn er Part of a Team und Living Your Dream singt, ich bin überwältigt von der Wucht der Darbietung, die zwischen Mysterienspiel und Dada changiert. Doch am befremdlichsten ist die Reaktion meiner Kollegen, die offenbar vollständig unempfänglich sind für das Schrille dieser Szene. Sie schauen nicht einmal auf. Sind sie Teil der Inszenierung? Bin ich es auch? Bin ich, ohne es zu wissen, in ein absurdes Theaterstück gelangt? Oder in eine Küchen-Truman-Show zur Ergötzung eines Publikums, dem die normalen Kochshows nicht mehr ausreichen? Sind hier Kameras? Nein, ordne ich die Situation jetzt für mich ein. Das ist nur die Küche, ganz einfach die Küche, dramatischer Ort, aufgespannt zwischen den Polen, Komödienstadel und Katharsis. Alles normal. Damian geht jetzt durch die Küche, fängt bei den Spülern an, gibt jedem einzeln die Hand, Josh, Laszlo, uns allen, schüttelt aufgequollene Spülerhände, Kochhände mit Schwielen, mit Brandnarben und mit verheilten Schnittwunden, begrüßt jeden. Er beendet die Runde bei mir. So, where from? Fragt er. Ich antworte, Germany. 1, 2, Polizei, sagt er darauf und setzt noch einen Schwall Operettenlachen hinterher. Damian nimmt neben Marco bei den Patisserie-Postenaufstellung, er ist Dummy-Chef, lässt sich von Marco die Mise-en-Place-Liste zeigen, bemängelt alles, was Marco heute gemacht hat. This is shit, man. And that is shit too. Everything is shit. Man sieht, die beiden sind keine Freunde, der grundironiefreie Italiener und der mephistophelische Borderline-Bulgare.
Das ist in der Tat sehr lebendig, ein ganz da drin zu stehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich da so freiwillig drin geblieben wäre. Du schreibst einfach, es ist der pure Stress. Da zu arbeiten ist wie ein Narkotikum. Menschen sind depressiv und nur weil sie nicht völlig in die Depression fallen wollen, stellen sie sich in die Küche da physisch wirklich bis zum Umfallen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Küche ist oder ob man das nur mit Drogen übersteht.
Ich glaube, das ist beides. Also das ist es. Also, und außerdem ist auch diese körpereigenen Drogen, die ausgeschüttet werden, Adrenalin, diese unwahrscheinliche Konzentration, das, was eben wirklich überhaupt nicht schafft, an irgendwas an. Meine Kollegen, da waren die Jüngsten um die 22, die haben Stirnfalten wie 50-jährige Männer, weil man so konzentriert immer auf die Arbeitsplatte guckt, man reißt immer so auf und das halt 16 Stunden am Tag. Also das ist so eine totale auf den Punkt, das ist wie Zen, ist nur auf einem Punkt, hat den total angenehmen Nebeneffekt, wenn es private Probleme gibt, schlimme Schicksale, dass man an die überhaupt nicht denken muss. Also deswegen ist die Küche für die einen, für andere, die Struktur brauchen. Das sind oft 14-jährige Jungs, die in der Schule überhaupt nicht still sitzen können und dann auf einmal in der Küche richtig ihren Weg machen. Also weil da ist Struktur, da ist dieses ganze Hüb, der da total abgefragt in der Küche, was in der Schule eben nicht gewollt wird. Also dieses schnelle Schneiden, dieses Hibbelig-Sein. Also es ist so für ganz viele aus irgendwelchen was Tolles. Für die Perfektionisten ist es toll, die Küche. Für die Leute, die irgendwie zum Rockstar-Status diesen Traum haben, weil man in der Küche es wirklich schaffen kann. Nicht so aus ganz schwierigen Verhältnissen oder Legastheniker sein und so weiter, Multimillionär zu werden und mit den Beckhams zusammen Weihnachten feiern. Und in London sind die Köche wie Rockstars, über die wird berichtet in den Gesellschaftsspalten, die sind tätowiert, irgendwie so, sind Modebotschafter, oder wenn ein Koch eine Brille trägt, wird er dann Botschafter und so, also die sind, haben die hübschesten Freundinnen und ja, es sind also ganz Koch werden in London gerade als Junge.
Aber wenn man ein Koch ist, dann hat man ja gar dieses Leben zu genießen, weil du ja immer nur schreibst, man steht morgens auf, man kommt mitten in der Nacht wieder, dann kause noch irgendwelche Jus oder irgendwas, was einen noch besonders bewegt. Man pflegt irgendwelche Fonds und guckt, was wie gewachsen ist und dann ja. Bügelt man wieder die und dann hat man irgendwie, also vom Lesen würde ich sagen, du hast so 2-3 Stunden schläfst du. Ja. Und wann hat man denn was von diesen jungen Freundinnen?
Wenn man es dann geschafft hat. Also das ist ja auch die Karotte, die vor jeder Nase hängt. Ich will die Ränge hoch, ich will Küchenchef werden, einen Investor finden, was Eigenes aufmachen und Rockstar werden. Jeder weiß, es dauert, aber jeder weiß, diese Karotte ist so wirklich am Horizont. Also orange strahlend hängt die und es ist zumindest eine Möglichkeit. Das andere, also das ist so die Belohnung in der weiten Zukunft. Und die andere Belohnung findet, das ist ja das Superkoch und das hat man eben in anderen Berufen nicht, die Belohnung findet, mit absoluter Sicherheit jeden Stadt. Also mit einem unglaublichen, weil man bereitet vor, von 8 bis dann stellt man die Mise en Place auf und dann beginnt der Service und dann geht dieses Bon-Gewitter geht los, also die Bonierkasse rattert und dann geht's los und man ist in so einem eigenen Rausch und dann ist es, wenn die Egos so verschwinden und die ganze Küche so zusammenarbeitet, wie ein Orchester, es ist wie eine Symphonie, man ist überhaupt nicht mehr ich selbst, sondern so Teil von der Maschinerie und wenn die wunderschön harmoniert und im Takt und im Rhythmus geht, dann ist es so, also jetzt nicht nur für mich, sondern es war auch immer für die Jungs, oh, geiler Service, oder ja, immer so danach gewesen. Also man, es ist wirklich, also was total, also man kriegt, wie eine Flasche Wein aufmacht, wo man dann, wenn die ausgedrungen ist, dann irgendwie auch den Rausch hat, man weiß jeden Tag der Rausch und die Ausschüttung und die Freude und dieses, man gibt danach, gibt man sich die Hand, sich gegenseitig, schlurft dann heim und hat dann immer noch dieses schlagende, wildschlagende Herz.
Und das ist ja eine ganz andere Welt. Du beschreibst richtig, es ist eine auf der einen Seite der Tür und eine Welt auf der anderen Seite
genau.
Der Tür. Magst du das auch
ja,
kurz lesen?
Ja, ist das eine ganze noch?
Man nennt sie die schwarze und die weiße Brigade.
Ja, also alles, was in der Küche ist, ist die weiße Brigade und alles, was draußen ist, ist die schwarze Brigade. Die schwarze sieht deutlich besser aus als die weiße, weil die einfach gepflegt sind. Aber die Köche sind die cooleren und das wissen sie. So, und das war jetzt so einfach, dass ich zum ersten Mal vor der richtigen, also beim Probearbeiten zum ersten Mal war. Wortlos deutete sie mit ihrem Finger hinter sich, ins Dunkle, in der schmaler Gang über 3 Stufen führte. Ich stieg die 3 Stufen empor, den Gang entlang, bis zu einem Vorraum. Eine moderne Bonierkasse stand da zu meiner Seite. In Regalen waren Schubfächer für Besteck, auf einer Ablage stapelten sich Leinenservietten. Und rechts vor mir, da war sie. Zum ersten Mal stand ich vor ihr, vor der Schwingtür, die in das fensterlose Monster führt. Die Tür, die die Welt in 2 Hälften teilt. In Restaurant und Köche. Es gibt nur diese beiden Spezies. Und es gibt die Kellner, Boten, die zwischen den beiden Sphären wandeln wie die Jakobsleiter. Oder wie unerlöste Seelen, die nicht in diese, nicht in die andere Welt gehören. Es ist diese hölzerne Schwingung mit den beiden Bullaugenfenstern, die wie eine magische Schwelle, den Ort des gehobenen Genusses, der gut angezogenen Menschen, des perlenden Lachs, der unangestrengten Pointen, der honiggleich fließenden Konversation, die nur vom Gläser lochen wird, von der Küche trennt. Der Küche, der parallel, in der in denselben Minuten Blut fließt, weil sich jemand geschnitten hat, geputzt wird, weil die Nerven kapitulieren, wo gebrüllt und getobt wird, aber auch jubiliert.
Wie ist das heute für dich, nachdem du auch die Küchenwelt kennengelernt hast, und zwar die Sternewelt, die wirklich harte, wo geschwitzt wird, wo gelitten wird, Und wenn du jetzt essen gehst und stellst, kannst du das überhaupt noch, ohne dir vorzustellen, was das in der Küche auslöst?
Also wenn ich jetzt so wirklich nur so irgendwo im E-Restaurant oder so, da denke ich jetzt nicht mehr groß nach. Aber in einem guten Restaurant weiß ich genau, was ist. Und ich kann es so wertschätzen. Und ich merke total, ob die Fonds hausgemacht sind. Und so einen Respekt davor, wenn da der Teller schön wunderschön angerichtet ist. Ich weiß genau, was die Bestellung auslöst in der Küche. Also dann, wenn annonciert wird, was bestellt wird. Und ich weiß genau, wie dann die Maschine zum Laufen kommt. Also ich denke, da Restaurants denke ich immer nach. Also
und wenn du dann was bekommst, das nachzukochen, schmeckst du, was die Inhaltsstoffe
oft, ja,
sind?
Oft, also total oft merke ich, esse ich was mir wahnsinnig gut schmeckt und dann versuche ich das schon zu identifizieren und versuche das nachzukochen, ja. Ich mache das immer noch sehr gern, dass ich rumprobiere. Das Allerliebste, dieses Rumprobieren und was Neues finden und Kombinationen finden.
In London mit Vorliebe Kochbücher gekauft, ja, hast, ja, und ja, aus denen dann Sachen nachgekocht hast. Was ist denn momentan dein Lieblingskochbuch, was du uns vielleicht auch empfehlen kannst?
Also ich würde sagen, das ist, also mein absolutes Lieblingskochbuch ist das Fat Duck Kochbuch momentan. Der Hessen Blumenthal ist ein Drei-Sterne-Koch aus London, England, und der hat ein unglaublich tolles Kochbuch, das also wahnsinnig ist. Das ist sehr kompliziert und es ist auch gar nicht so zum Nachkochen, weil da gibt es irgendwie die Rezepte, die sind seitenlang, also bestehen aus lauter Unterrezepten. Also die Unterrezepte, das gibt zum Beispiel, also die haben 60 Unterrezepte, und mit Unterrezept meine ich nicht ein bisschen Zitrone rüberreiben, sondern komplex wie ein ganzes Püree oder eine ganze Suppe oder ein ganzer Staub aus oder eine Zuckerwatte aus und so weiter. Oder so. Sind halt wahnsinnig schön fotografiert, aber was am Hessen Blumenthal so super ist, er hat dieses multisensorische Essen eingeführt, also Essen, das eben auch die anderen Sinne anspricht, und der macht da Experimente mit der Universität Oxford, der experimentellen Psychologie, der lässt Leute eine Auster essen, Meeresgeräusche, und lässt ankreuzen, wie gut die Auster schmeckt, oder er spielt Geräusche im Hof mit gackernden Hühnern, oder eine Auster mit Bacon in der so zischt. Und es ist wirklich ein Unterschied. Hessen Blumenthal versucht Erinnerungen mit Essen, mit Geräuschen, mit Licht, mit Umgebung, mit Duft. Der arbeitet Genfer Parfümeur, der für ihn so irgendwie die molekulare Struktur vom Duft von Wald nacharbeitet. Und das ist also unglaublich toll. Und was ich an dem Kochbuch so toll finde, dass er kurz am Anfang des Kochbuchs, wie er dazu gekommen ist, zu diesem multisensorischen Essen, er 16-Jähriger mit seinen Eltern zum ersten Mal in einem Drei-Sterne-Restaurant in Frank im Sommer, und da erzählt er so diese sonnendurchglühte Steine von dem Innenhof, die Kiesel, die Geräusche von den Kieseln, dann der Duft Kräutern und das Geräusch von Zikaden und wie die Kellner angezogen waren. Das sagt er eben, das war das beste Essen, was er je gehabt hat, und das Ganze drumherum, das ist was es zu einem eigenständigen macht.
Das klingt herausfordernd, Buch, wenn man das so für sich alleine nachkochen möchte. Also da, die Empfehlung ist wahrscheinlich, das in zusammen zu machen, um sich dann auch einen Tag lang damit, ja, zu vergnügen, oder?
Oder auch einfach wirklich zu lesen, was Essen alles kann, was ein Mann alles ausschöpfen kann, was für eine Schönheit entstehen kann, zum Staunen. Also das ist Fat Duck Cookbook, also ist mein Liebstes.
Richtig in Erinnerung habe, dann hast du genau bei dem Mann auch gerade ein Stand gemacht, genau. So eine Art Praktikum.
Ja, genau. Ich finde den immer schon so toll, den Hessen Blumen. England ganz groß, der hat Kochshows, wo er aber nicht irgendwie am Herd steht und irgendwas kocht, sondern der macht dann Zeitreisen mit Essen, lässt sich ins viktorianische Zeitalter mit einer Telefonzelle. Kinder lieben den, Erwachsene lieben den, also Männer lieben den, alle lieben den, weil der wie so ein Willy Wonka, aber so ein unheimlich menschenfreundlicher Willy. Und der reist dann in seiner englischen Telefonzelle ins viktorianische Zeitalter und kocht viktorianisches Essen. Will das beste Tandoori Chicken machen, und dann fährt er mit dem Bagger auf dem Bagger ein 8 Meter tiefes Loch aus, um den perfekten Tandoori Ofen zu machen. Also es ist total crazy, entbehrt aber alles nicht einer gewissen Wissenschaftlichkeit. Und also ich finde ihn halt, ich bewundere den. Und der hat eben nicht nur dieses Sterne-Lokal, dieses Drei-Sterne-Lokal, sondern leistet sich eine Vierküche, wo Leute aus verschiedenen Disziplinen experimentieren. Also wird mit virtueller Realität experimentiert. Wir haben 3D-Drucker für Gelees, wo man dann so Figuren, 3D-Figuren macht aus Gelees, sind diese Runden, die man so ganz kompliziert herstellt. Und Virtuelle Realität wird immer experimentiert. Man kriegt das Bild von der Tomate und kriegt dann aber was anderes in die Hand, um alles beeinflussen und mit Parfümeuren. Und da war ich jetzt eben gerade 4 Monate. Unglaublich, unglaublich spannend.
Und auch das zeichnet dich, weil du aus einer unglücklichen Situation etwas sehr Schönes gemacht hast, nämlich diese Sterneküche war und in der sie lange gearbeitet hat mit den Irren und in dem sie auch in einem Wettbewerb hat und wirklich Blut und Wasser geschwitzt hat, ein paar Messer, japanische, wertungswürdige Messer dabei bekommen hat als Lohn, musste sie trotzdem aufhören, weil sie nicht mehr mitgemacht hat.
Genau, ich war mal nach dem Wettbewerb, in den habe ich mich verbissen wie ein Terrier, weil man gedacht hat, ich habe mir immer gedacht, es ist eigentlich wahnsinnig irrsinnig, was ich da mache in meinem Alter. Ich kann nicht mehr und das ist doch lächerlich. Ich werde das nie aufholen können, diese vielen Jahre, die wir dazu gebracht haben. Und dann war der Wettbewerb so, also da habe ich mich reingestürzt über Wochen. Da gab es überhaupt, ob man sich qualifiziert und dann zum Semifinale und zum Finale und Wochen. Und ich wollte unbedingt, ich dachte mir immer, der Wettbewerb wird sich, ob das ein Quatsch war, das Ganze, oder ob das wirklich Sinn macht. Und ich bin dann Zweite geworden, was wahnsinnig super gefunden habe, und bin dann halt, mir war danach klar, wir haben dann ganz tolle Sachen gewonnen und so weiter und Champagner. Und ich saß dann am Abend vor meinen Kochbüchern, vor meinen Gewonnenen und diesen Herrlichkeiten und der Urkunde und den Blumen und dem Champagner und habe dann angestoßen auf mich. Ich werde bleiben. Ich werde jetzt irgendwie dieses Jahr bei Gordon Ramsay fertig machen. Das war 2 Monate gefehlt. Und dann werde ich ganz tolle Stars machen. Und 2 Wochen nach dem Wettbewerb bin ich nicht mehr aus dem Bett gekommen, und muss sofort nach Deutschland fliegen. Hab's dann wieder versucht, und es war eine Quälerei, und wieder Deutsche und wieder Ärzte und so weiter. Und dann musste ich irgendwann mal London aufgeben, war dann wieder in Deutschland, los mit Reha und allem. Es war total traurig für mich. Ich habe dann wieder angefangen zu schreiben für Magazine. Ich musste ja Geld verdienen. Hab dann mich total aufs Kochen und ganz viel über Köche und so weiter geschrieben und über Kochen. Und habe dann aber gedacht, jetzt ist er und ich will es jetzt nochmal wissen und habe mich dann eben bei Hessen Blumenthal beworben. Und das war auch ganz.
Also wie Sie bemerken, haben wir hier nicht nur talentierte Journalistin neben uns, sondern eine talentierte Köchin, die offene Türen einläuft bei Sterneköchen, bei internationalen Sterneköchen. Von daher weiß ich gar nicht, als was wir als nächstes dann von dir hören, ob nun als neue Besitzerin des Innenrestaurants in ich weiß nicht welchem Ort, doch weiter als Journalistin, die eben jetzt nicht nur Reportagen, sondern auch das erste Debütbuch veröffentlicht hat. Ein Sachbuch, das aus meiner Sicht nicht sein kann. Von daher hoffe ich, wir beide haben sie jetzt auch ein halbes Stündchen gut. Und wenn sie dieses Buch beim Rausgehen kaufen, dann nichts Schlechtes.
Vielen Dank.
Ja,
vielen Dank. Guten Miriam.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.